ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Herzlich willkommen zu einer Stunde unter Büchern hier in der ARD Audiothek. Und heute mal wirklich, ahoi, wir reisen nämlich so richtig nach New York und nach Südfrankreich, in die amerikanische Dust Bowl der Great Plains und in eine belgische Nervenheilanstalt mit ganz neuen Büchern von Salman Rushdie, Jakob Augstein, Senora Babb und Roger van der Velde. Außerdem gucken wir in eine neue Literatursendung von ARD Kultur, die heißt Long Reads. Und ein Gedicht ist auch dabei, diesmal von Maya Gille. Also eine Menge unterschiedlicher Temperaturen, aber das passt ja zum Aprilwetter, habe ich gedacht. Und so habe ich auch die Musik ausgesucht. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich auf eine Stunde unter Büchern. Das hier sind Keimzeit.
Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. Kein Witz, man könnte meinen, dass ich prahle. Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. In Berlin, auf der Berlinale. Schon immer sagt er, was? Schon immer fragt ich. Schon immer träumte er davon, malte es sich aus, mich hier zu treffen, seinen Schauspieler Gott, den Kinski Klaus. Ja, Pech, sag ich. Wieso Pech, fragt er. Pech, es sieht leider trübe aus. Der Kinski Klaus aus streitbarem Korn und Schrot ist schon lange tot. Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. Kein Witz, man könnte meinen, dass ich prahle. Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. In Berlin, auf der Berlinale. Ja, fairerweise sagt er, was? Fairerweise frag ich. Fairerweise müsse er gestehen. Vom Original wäre leider nur ein Double und komme aus Wien. Von Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. Ein Double von Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. In Berlin, auf der Berlinale. In Berlin, auf der Berlinale.
Mit Keimzeit auf der Berlinale. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Gestern ist es erschienen, das neue Buch von Salman Rushdie. Weltweit, gleichzeitig und auch in Deutschland. Bernhard Robben hat es übersetzt. Tja, und um was geht es? Im August 2022, wir können uns, glaube ich, noch alle ziemlich gut erinnern, da wurde Salman Rushdie während einer Veranstaltung im Bundesstaat New York auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen. Über 30 Jahre, nachdem Khomeini wegen Rushdies Roman Die satanischen Verse eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen hatte, wurde er durch diesen Angriff schwer verletzt. Das hat er in seinem Buch verarbeitet. Und Tobias Wenzel hat Knife, Gedanken nach einem Mordversuch, gelesen und Salman Rushdie getroffen.
It's nice to be back as opposed to not being back.
Es ist schön, wieder hier zu sein. Im Vergleich zu nicht wieder hier zu sein, was auch eine Option gewesen wäre.
Mai 2023
im Pan America in New York. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Attentat auf ihn ist klar, der Mordversuch hat Salman Rushdies Sinn für Komik nicht beschädigt. Auch in seinem Memoir Knife beweist er, dass er selbst den schlimmsten Augenblick seines Lebens, als er durch zahlreiche Messerstiche lebensgefährlich verletzt am Boden eines Veranstaltungsortes im Bundesstaat New York, umringt von Menschen liegt, mit schwarzem Humor betrachten kann.
Eine gezackte Menschenkuppel, die meine liegende Gestalt umschloss. Eine Servierglocke, um es mit einem Wort aus der Küche zu sagen. Als sei ich der Hauptgang auf einem Teller. Blutig serviert, saignant, und man hielt mich warm, hielt mich gleichsam unterm Deckel.
Insgesamt ist Knife aber vor allem ein sehr nachdenkliches und auch über weite Strecken trauriges Buch. Wie sollte es anders sein? Da kämpft ein Schriftsteller um schiere Überleben, verliert ein Auge und behält auch im Gesicht und in der Schreibhand bleibende Schäden. Da sorgt sich ein Mensch um die Beziehung zu seiner Frau, der Dichterin und Fotografin Rachel Eliza Griffiths, mit der er 5 Jahre ein unbeschwertes Liebesglück teilte.
Wie konnte man nach einem versuchten Mordanschlag noch glücklich sein? Was würde er mit uns machen? Wäre unser Glück dadurch vorbei?
Schnell wird den Eheleuten klar, es geht nicht nur um den Mordversuch an Salman Rushdie, es geht um mehr, um einen Angriff auf die Freiheit. Sie wollen Rushdies Genesung und Rückkehr ins Leben dokumentieren. Die Ehefrau zeichnet die gemeinsamen Gespräche auf, fotografiert und filmt ihren Mann und sich selbst. Es soll später als Rohmaterial für einen Dokumentarfilm dienen und für eben dieses Memoir Knife. Nach über 6 Wochen auf der Intensivstation und in einer Reha-Klinik in New York City wird Rushdie entlassen. Aber nach Hause gehen er und seine Frau nicht, aus Angst vor Paparazzi. Deshalb nehmen sie von Freunden das Angebot an, erstmal in deren gerade ungenutztem Penthouse in Manhattan zu bleiben.
Als wir die schöne Wohnung unserer Freunde betraten, dachte ich, ich bin frei, ich lebe und ich bin frei. Es war früh morgens, 3:30. Ich ging zu dem großen, bequemen, definitiv nicht jaulenden Bett, legte mich hin und kaum hatte sich Eliza zu mir gelegt, begann sie hemmungslos zu schluchzen. All die Anspannung fiel von ihr ab. »Mein Mann ist zu Hause«, schluchzte sie. »Mein Mann ist zu Hause.« Momente wie diesen festzuhalten, tut weh.
Ihm sei am Tag des Attentats das Schlimmste und Beste am Menschen begegnet, schreibt Rushdie und meint mit dem Besten die mutigen Leute, die den Angreifer zu Boden drückten. Sehr klug geht der Autor mit dem Attentäter um. Er macht ihn klein, nennt ihn nur A, was für Attentäter oder Arschloch steht, und er verwirft die Idee, sich mit ihm zu treffen. Stattdessen denkt er sich Begegnungen mit ihm aus, wie diese.
»Ich erkenne Sie jetzt, mein gescheiterter Mörder, mein scheinheiliger Attentäter, mon semblable, mon frère. Sie konnten es mit dem Morden versuchen, weil Sie nicht zu lachen wussten.«
So kann man Rushdies Humor in Knife eben auch als den nachträglichen Versuch verstehen, den Angriff des Attentäters zu parieren. Auf den Hass reagiert der Autor außerdem mit der Schilderung seiner Liebe. Ein bemerkenswertes, ein berührendes, ein mutmachendes Buch. Darin zitiert Salman Rushdie auch den Schluss seiner Rede vor dem Pen America.
Terrorism must not terrorize us.
Wir dürfen uns von Terror nicht terrorisieren lassen. Gewalt darf uns nicht vom Weg abbringen. Der Kampf geht weiter.
The struggle goes on.
Tobias Wenzel war das über Salman Rushdies Buch Knife, Gedanken nach einem Mordversuch. Übersetzt von Bernhard Robben, erschienen im Penguin Verlag.
Skirts and baggy trousers, gray men in cheap disguises, high hopes and high rises. They left a girl who was on a mission, they left a boy who was under suspicion. Tried hard to stay beside her until the devil put a seed inside her. How, you know how, sleep too long and the sun runs out. Starts burning so close to midnight.
we were good together. I thought that we could weather the weather. Whether or not, the whys, the wherefores, the high hopes are only there because I thought the only thing between us was something shallow, not a river so deep we see us stretch up the wreckage our parents left us and lay it on the banks to rot and fester. And now it's gone hanging like a death star in Gretna Green and Derby, Manchester.
Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Der Verleger, Publizist, Kolumnist und Blogger Jakob Augstein entstammt einer Familie, in der nun wirklich jeder schreibt. Insofern ist es verwunderlich, dass er erst spät, mit Mitte 50 und dem Roman Strömung sein literarisches Debüt vorgelegt hat. Die Geschichte des Scheiterns eines politischen Aufsteigers. Und jetzt, nur 2 Jahre später, liegt er nach. Es gibt einen neuen Roman, Die Farbe des Feuers. Er entführt uns nach Südfrankreich, auf den Landsitz einer äußerst wohlhabenden Familie. Alexander Suckel, Leiter des Literaturhauses in Halle und unser Rezensent, hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, Südfrankreich, eine Hochzeit in Adelskreisen und auf dem Cover, da sieht man so Blutorangen. Das klingt so ein bisschen nach boulevardesker Strandlektüre, ehrlich gesagt.
Ja, das Cover ist in der Tat schön bunt und würde sich gut im entsprechenden Regal der Buchhandlung machen, aber schon bei der Lektüre der ersten Seiten merkt man doch, hier stimmt etwas nicht. Worum geht's? Rebecca, die einzige Tochter einer süddeutschen industriellen Familie mit Sommersitz am Mittelmeer, soll heiraten. Es gibt keinen wirklichen Grund für diese Heirat, außer dass sie nun endlich mal ein Kind bekommen soll. Sie ist fast 40, da klingelt sozusagen das dritte Garderobenzeichen und die Ehe ist arrangiert von der Tante, wie in solchen Kreisen üblich. Es gibt einen auserkorenen Bräutigam, eine bedauernswerte Erscheinung, Gabriel, ein Mann ohne Geld, aber aus gutem Hause, der irgendetwas mit Theater und Musik macht. Und die Familie, die Freunde, alle reisen an zu diesem Ereignis. Gott sei Dank ist das Anwesen groß, man kann sich gut aus dem Weg gehen und während die Hochzeitsvorbereitungen laufen. Wir tauchen tief ein in ein katholisch-adliges Milieu voller Dünkel und Wohlstandsverwahrlosung. Augstein schreibt, aus jedem Lodenknopfloch bricht sich aggressives Selbstmitleid. Ja, soweit so gut, denkt man sich. Was, bitteschön, hat es mit mir, meinem Leben zu tun? Ja, und es reist eben auch eine Frau an namens Swann, die Jugendfreundin Rebeccas und ihre Lebensliebe. Sie ist Journalistin in Köln und so etwas wie der Link ins normale Leben. Über der Liebesgeschichte dieser beiden Frauen, die in diesen Tagen zu Ende gehen wird, liegt ein Schleier aus Abschied, Wehmut, Resignation. Das Ende des Buches wird aus Swanns Perspektive erzählt. Sie ist quasi die Hauptfigur des Romans. Doch bis es dazu kommt, schieben sich tiefe, schwarze Unglückswolken übers Paradies. Der Mistral, dieser tückische, kalte Fallwind, der die Sinne vernebelt, steht sinnbildlich für dieses Unbehagen, das man noch nicht konkret benennen kann. Man ahnt nur, es gibt kein wirkliches Leben, keine Kinder. Alle halten sich ständig am Weinglas fest wie an einem Strohhalm und pflegen mehr oder weniger subtil ihre wechselseitigen Aversionen.
Schönen und reichen Menschen beim Unglücklichsein zusehen, würde ich da sagen. So ein Hauch von Downton Abbey vielleicht. Ganz ehrlich, Alexander, reicht das für einen 350 Seiten langen Roman?
Nein, natürlich nicht. Augstein fügt dieser Personage eine Figur namens Sami hinzu. Er ist der Gärtner des Hauses, ist algerischer Abstammung und wir begegnen ihm auf den ersten Seiten des Buches in Paris, wo er für seinen Zwillingsbruder einspringt auf einer Baustelle, genauer gesagt auf der Baustelle der Kathedrale Notre-Dame. Das Ganze ist etwas rätselhaft formuliert, man weiß nicht, wo es einen hinführen soll. Augstein legt da so eine Fährte, von der man nicht sagen kann, ob sie eine heiße Spur oder eine Sackgasse ist. Sami ist ein Vertrauter des Familienoberhauptes Heinz, genannt Enzo, und gehört seit Jahrzehnten zur Familie dazu. Und auch er ist auf höchst unglückliche Weise zeitlebens in Rebecca verliebt gewesen. Der Autor zeichnet das Porträt dieses Gärtners mit großer Empathie und einer wirklich erstaunlichen Detailkenntnis muslimischer Rituale, Formulierungen, Gebetsfloskeln. Ja, und dann platzt ein Ereignis in diese Versammlung der von sich selbst so angeödeten Gestalten. Es ist der 15. April 2019 und in Paris brennt Notre Dame. Augstein versammelt sein Personal vor dem Fernseher, eine Szene wie zur Mondlandung oder bei 9-11. Und das ist wirklich grandios gemacht. Das politische Klima in Frankreich zu der Zeit war ja extrem aufgeladen, geradezu hysterisch. Die Terroranschläge von Charlie Hebdo, Bataclan oder Nizza, die sind noch nicht lange her. Und in diesen ersten Stunden des Brandes war ja auch noch nicht klar, ob es sich nicht möglicherweise doch um einen Terroranschlag handelt, einen Anschlag auf das Herz Frankreichs. Und in dieser Familie vor dem Fernseher nun explodiert es geradezu. Der rassistischen Tante bricht ein Schwall von antimuslimischen Ressentiments hervor. Gabriel, der Schwiegersohn, faselt von der Grandiosität des Kunstwerkes, die dieser Brand für ihn darstellt. Und tatsächlich ist in dieser Familie danach nichts mehr, wie es vorher war. Als bräuchte es das äußere Ereignis, die Katastrophe, die die Spannung im Inneren zum Bersten bringen.
Jetzt habe ich auch den Titel verstanden, Die Farbe des Feuers. Ein Sittengemälde oder Gesellschaftsroman mit politischer Grundierung, habe ich so ein bisschen rausgehört. Als politischen Journalisten kennt man Jakob Augstein ja als einen sehr präzise und knapp formulierenden Autor. Was für einen Ton findet er hier in seinem Buch?
Also abgesehen davon, dass der Brand von Notre Dame meines Wissens hier erstmals literarisch verarbeitet wird, ist das Buch erstaunlich vielschichtig im Ton. Da finden sich wunderbare Naturbeschreibungen, ist ja nun auch eine der schönsten Gegenden der Welt, genauso wie eine Vielzahl lakonischer Dialoge, die dieses Milieu wunderbar charakterisieren. Und Jakob Augstein hat ein außergewöhnlich gutes Gespür für das Setting seiner Geschichte. Es gibt eine Stierkampfszene, die dem nun tatsächlich etwas abgenudelten Genre Stierkampfliteratur mit all seinen erotischen Zuschreibungen tatsächlich etwas Neues hinzuzufügen weiß, allein durch die Tatsache, dass er beschreibt, wie zwei Frauen, Swann und Rebecca, diesem Stierkampf beiwohnen. Ein Höhepunkt zweifellos ist, wenn die Mutter Rebeccas und ihre Schwester in einem Restaurant sitzen, sich ihre gescheiterten Lebensentwürfe um die Ohren hauen und dabei einen Ortolan verspeisen, einen fetttriefenden afrikanischen Vogel, also etwas, was man auch in gehobener französischer Gastronomie nicht unfallfrei und unbeschadet bewerkstelligen kann. Kurz und gut, Die Farbe des Feuers ist ein wirklich gelungener Roman und um in der Sprache des Weines zu bleiben, der auf fast jeder Seite Erwähnung findet, es ist ein höchst angenehmer Sommersaufwein, durchaus mit Körper und markant im Abgang, garantiert keine Supermarktplürre. Gerne mehr davon.
Die Farbe des Feuers von Jakob Augstein, erschienen im Aufbau Verlag, eine feine frühsommerliche Lektüre, empfohlen vom Sommelier Alexander Suckel, Leiter des Literaturhauses in Halle. Ja, Santé, oder?
À la vôtre.
Koks und Zigarette in deinem Gesicht. Ich glaub, es klappt nicht. Es geht heute nicht, dir zu erzählen, warum's nicht geht. Was soll schon gehen, wenn man gut dasteht? Pinzette in meinem Gesicht. Ich glaub, ich red heute nicht. Sollen die blöd gucken und weggehen? Die kommen schon wieder, was soll passieren? Es ist so viel Furcht in deinem Gesicht. Die geht nicht weg, wenn die Geschichten dahinter sieht man noch nicht. Es ist wahrscheinlich zu jung für mich. Das wäre was anderes, wäre ich breitschultrig und du zierlich. Mich fänd man groß, dich ziemlich schlau. Wär ich ein Mann, du meine Frau. Es war doch Liebe in deinem Gesicht. Ich glaub, es wird nichts. Es geht heute nicht, uns zu verzeihen, dass sie nicht bleibt. Und wie geht bleiben im Geist der Zeit? Du warst in meiner weiche Haut. Ich glaub, ich will nicht. Es geht grad nicht, du willst großes schreiben. Ich denk an Kuchen, schwer zu sein, wenn alle suchen. Ja. Alles komplett umlaufen. Ich will was Größeres als korrekt einkaufen. Ich wünsch mir für die ganze Welt das, was sie braucht. Auch mal was zählt, dass wir noch sind ohne Tribute. Abendbrot statt Attribute.
Nicht Seattle, die Musikerin aus Berlin, die, wie man sich vielleicht sogar denken kann, wenn man ein bisschen auf den Text gehört hat, auch Schriftstellerin ist. Das war der Song Attribute von ihrem neuen Album Haus. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Er liest sich wie die aus weiblicher Sicht erzählte Version von John Steinbecks weltberühmtem Roman Früchte des Zorns. Doch genau dieser Umstand machte ein Erscheinen von Senora Babs Mitte der 1930er Jahre entstandenem Roman Namen unbekannt jahrzehntelang unmöglich. Nun liegt ihr mit großer zeitlicher Verzögerung 2004 in den USA erschienenes Buch über eine Farmerfamilie, die kollektives landwirtschaftliches Fehlverhalten zu Wanderarbeitern macht, endlich auch auf Deutsch vor. Peter Henning stellt Buch und Autorin vor.
Sein 1939 unter dem Titel Früchte des Zorns veröffentlichter Roman machte den späteren Literaturnobelpreisträger John Steinbeck schlagartig weit über Amerikas Grenzen hinaus berühmt. Darin beschrieb er am Beispiel einer verarmten Farmerfamilie die dramatischen Folgen einer durch Hybris und landwirtschaftliche Maßlosigkeit herbeigeführten Dürre und Erntelosigkeit in weiten Teilen Oklahomas. In seinem rasch zum Klassiker avancierten Roman illustrierte er mit Blick auf die Familie Jode stellvertretend das Schicksal Hunderttausender, die Mitte der 1930er Jahre infolge planloser Rodungen riesiger Landstriche bis zu deren totaler Unfruchtbarkeit ihr Farmland in Oklahoma und Arkansas verlieren. Und wie sie sich dazu gezwungen sehen, den von anhaltenden Sandstürmen verheerten sogenannten Dust Bowl zu verlassen, um sich als Wanderarbeiter in Kalifornien zu verdingen. Genau betrachtet aber war der Früchte des Zorns Autor nicht der erste und einzige, der den Folgen der Ökokatastrophe im Dust Bowl literarisch nachspürte. Denn wie sich am Fall des 1939 vom Verlag Random House zur Veröffentlichung angenommenen, nach dem Erscheinen von Steinbecks Früchte des Zorns, aufgrund seiner großen thematischen Nähe dazu aber zurückgezogenen Romans Namen unbekannt zeigt, hatte eigentlich die 2005 98-jährig verstorbene US-Autorin Senora Babb die Nase vorn. Denn wie das ihrem jetzt auf Deutsch vorliegenden Roman angefügte Nachwort der österreichischen Schriftstellerin Mareike Fallwickel zeigt, waren Babbs weit früher entstandene Aufzeichnungen zu ihrem Roman über Umwege Steinbeck in die Hände gefallen.
Tom Collins, der das erste Wanderarbeitercamp 1935 in Marysville eingerichtet hatte, versorgte John Steinbeck mit Informationen in der Hoffnung, dass mehr Sensibilisierung für das Schicksal der MigrantInnen mehr Unterstützung bedeuten würde. Und wahrscheinlich gab er ihm auch Senoras detaillierte Arbeitsnotizen. Es ist möglich, dass sie sogar davon wusste und dachte, er würde die Aufzeichnungen für seine nicht fiktiven Werke wie Harvest Gypsies verwenden. Klar ist, dass Senora Babbs Roman Namen unbekannt nicht 1939 erschien, als sie ihn verfasste. Der Roman von Steinbeck dagegen sehr wohl. Senoras Roman wurde vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen.
Tatsächlich aber hatte Senora Babb das in ihrem Roman mit bisweilen alttestamentlicher Wucht beschriebene Schicksal der Familie Dunn am eigenen Leib erlebt. Infolge der Ernteausfälle und des Wütens der Sandstürme in der Staubschüssel Oklahoma musste ihre Familie ihre Heimat verlassen und nach Kalifornien pilgern. Ihrer Maxime »Schreib über das, was du kennst« folgend, hatte sie mahnend in ihrem Buch beschworen, was geschieht, wenn der Mensch seine Umwelt gegen jede Vernunft und Logik auszubeuten beginnt. Das Resultat war nicht nur klassisches Nature Writing in Romanform, sondern darüber hinaus engagiertes Eco-Writing. Babb praktizierte es, indem sie sich kritisch mit den damals herrschenden blindwütigen Landwirtschaftsmethoden auseinandersetzte. Im Fall des Oklahoma-Desasters führten diese in die totale Verwüstung einer ganzen Region, gipfelnd in Sandstürmen von biblischer Zerstörungsmacht.
Überall im Norden sah der Himmel bleich und gelb aus. Eine seltsame Farbe, wie Lampenlicht, das tagsüber durch ein Fenster scheint. Diese trübe, unbewegliche Masse hing seit Stunden am Horizont. Doch jetzt sah Julia, wie sie sich allmählich zu einer sichelförmigen Mauer formte und höher stieg. Währenddessen änderte sich die Farbe in ein helles Braun und sie erkannte mit Schrecken, dass sich diese große Wolke auf sie zubewegte. »Wir gehen lieber ins Haus, sonst ersticken wir noch«, sagte Milt verbittert. Der Staub, der eine unsichtbare Macht vor sich herzuschieben schien, rollte in dünnen Wolkenschleiern über sie hinweg. Die Staubwolke schwebte hoch über ihm, höher als ein Baum. Dann zog sie über das Haus und er sah bloß noch Staub vor seinen Augen.
In Szenen wie dieser, deren finstere Wucht mal an die späten postapokalyptischen Untergangsgemälde Cormac McCarthys denken lässt, mal an Rachel Carsons Umweltliteraturklassiker Stummer Frühling von 1962, zeigt sich das ganze einstige Können der lange wie übersehenen Schriftstellerin Babb. Gemeinsam mit Tilly Olson oder Dorothy Parker hatte sie als junge Autorin erste Gedichte und Kurzgeschichten in politisch links stehenden Magazinen publiziert. Ihre verdiente Anerkennung aber fand sie erst kurz vor ihrem Tod. Der literarische Rang von Steinbecks Roman »Früchte des Zorns« ist unbestritten. Mit Babbs Blick auf die einst von ihm ähnlich beschriebenen Vorgänge im Dust Bowl aber liegt nun auch die weibliche Sicht auf die damaligen Geschehnisse vor. So darf Senora Babbs bildmächtiger Roman als einer der Vorreiter der sogenannten Climate Change Fiction gelesen werden. Mit allzu großer Verspätung liegt er nun Gottlob auch bei uns vor. Doch das Warten darauf hat sich gelohnt, denn seine Botschaft ist aktueller und brisanter denn je.
Peter Henning war das über Senora Babb, Namen unbekannt. Der Roman aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Sabine Reinhardus, mit einem Nachwort von Mareike Fallwickel, ist im Reclam Verlag erschienen. Jolene. Country-Geschäft gesneakt. Beyoncé mit ihrem neuen Album Cowboy Carter. Ob ernst oder ironisch, egal, hört sich, wie ich finde, ganz schön gut an. Unter Büchern. Die Stunde Literatur von MDR Kultur und jetzt geht's nach Belgien. Roger van de Velde wurde 1925 im belgischen Boden nahe Antwerpen geboren. Mit 21 ging er zur Armee, um dann als Journalist zu arbeiten. Er schrieb für Literaturzeitschriften und fürs Radio und seine eigentlichen literarischen Werke, die ihn bekannt gemacht haben, die entstanden allesamt in psychiatrischen Kliniken. Seine Schmerzmittelsucht brachte ihn mit dem Gesetz in Konflikt und für mehrere Jahre wurde er in geschlossene Anstalten eingewiesen. Da schrieb er heimlich, Publikationen waren ihm zunächst nicht erlaubt und seine Texte, die schmuggelte er mit Hilfe seiner Frau nach draußen. Mehrere Erzählbände konnten so erscheinen, unter anderem Knisternde Schädel, das nun in der Bibliothek Surkamp in der Übersetzung von Annette Wunschel auf Deutsch vorliegt. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1970 wurde er für sein Schreiben mit dem Literaturpreis Argpreis van het Vrije Woord ausgezeichnet. Ulrich Rüdenauer hat dieses beeindruckende Buch Knisternde Schädel gelesen.
Splitterfasernackt tritt er in den großen Saal, selbstbewusst und würdevoll. Haut und Knochen wird er genannt, und er trägt diesen Spitznamen nicht ohne Grund. Haut und Knochen stolziert, wie Gott ihn schuf, zum alten Billardtisch und lässt sich Buddha gleich darauf nieder.
Ich bin in der Hinsicht offen für alles, aber es war wirklich kein Anblick. Schon angezogen war Haut und Knochens ausgemergelte Erscheinung traurig genug anzusehen.
Erst als ein Aufseher mit einer Tafel Schokolade winkt, bewegt er sich, lässt sich an die Hand nehmen und ins Büro führen, wo ein Bündel Kleider für ihn bereit liegt. Haut und Knochen ist eine jener traurigen Gestalten, die dem Ich-Erzähler, hinter dem sich der Autor Roger van de Velde verbirgt, in einer psychiatrischen Klinik begegnen. Sicherheitsverwahrte Verbrecher und Geisteskranke sind hier inhaftiert, weniger medizinisch behandelt als weggesperrt. Dem Patienten Honoré wird eine Trompete in die Hand gedrückt, weil Dr. Poulard in seiner Akte gelesen hat, Honoré habe das Instrument früher gespielt. Eine wiedererweckte kreative Neigung könne, so die Hoffnung, zur Abreaktion von Spannungen beitragen.
Dr. Poulard fand es sonderbar und er war wohl auch ein wenig enttäuscht, als nach einer Woche noch immer kein vernünftiger Ton aus der Trompete gekommen war. Trotzdem, sagte er, es steht schwarz auf weiß in seiner Krankenakte. Son oncle et sa belle-sœur déclare qu'il joue de la trompette. Sein Onkel und seine Schwägerin erklären, dass er Trompete spielt. Da erinnerte sich der Aufseher blitzartig, dass es in einigen Regionen der Wallonie und noch eingegrenzter im Borinage, wo Honoré herstammte, von einem Idioten hieß qu'il joue de la trompette.
Der belgische Journalist und Schriftsteller Roger van de Velde, der wegen Medikamentenmissbrauchs und Rezeptfälschung selbst viele Jahre in psychiatrischen Anstalten verbrachte, porträtiert in 20 Geschichten seine Leidensgenossen. Knisternde Schädel, 1969 veröffentlicht, erscheint nun in der Übersetzung von Annette Wunschel zum ersten Mal auf Deutsch.
Die seltsamsten und wahrscheinlich besten Geschichten stehen nicht in diesem Buch. Denn irgendwo liegt eine Grenze, wo das Unbegreifliche auch unaussprechlich wird. Immer wenn ich diese Grenze überschreiten wollte, erlebte ich, dass die Worte in ihrer Kraftlosigkeit ihren Inhalt verloren.
Aber wie nahe er an diese Grenze kommt, wie kraftvoll, nuanciert, empathisch, treffend seine Worte sind, das wird einem von Geschichte zu Geschichte bewusster. Als teilnehmender Beobachter macht er sowohl den Schrecken als auch die Traurigkeit kenntlich, die seinen Compagnons der Misere und ihm selbst eingeschrieben sind, aber auch die Absurdität und tragische Komik, die sie in den Maßregelvollzug gespült haben. Manche der Geschichten haben eine inhärente Brutalität, an deren Grund Bitterkeit, Verluste, Lebensbrüche schlummern. Etwa wenn Jules Leroy den Kopf des von ihm innig geliebten Katers Puschkin an der Wand zerschmettert, weil das Tier seine Scheibe Grillfleisch gebitzt hat. Manche sind geradezu rührend, etwa jene vom taubstummen Seraphin, der dem Erzähler gerne Fragen auf Zetteln zusteckt, auch solche, die nicht zu beantworten sind. Als sich der Ich-Erzähler bei der Frage nach Gott herauswinden will, schreibt Seraphin:
Angenommen, Gott existiert. Warum hat er dann das Wasser in meinem Mund und in meinen Ohren gefrieren lassen? Um nicht antworten zu müssen, stand ich mit einem Frösteln im Rücken langsam auf. Im Vorbeigehen legte ich kurz die Hand auf seine Schulter.
Es sind solche kleinen Details, die Hand auf der Schulter, die dieses an den Abgründen der Menschenseele entlang geschriebene Buch nicht nur literarisch besonders, sondern auch zu einem zutiefst menschlichen machen.
Ulrich Rüdenauer war das über Roger van de Velde, Knisternde Schädel. Die Erzählung aus dem belgischen Niederländisch von Annette Wunschel, erschienen im Sockham Verlag.
And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time, and so it is. The shorter story, no love, no glory, no hero in her sky. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. The colder water, the blow. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes. Take my mind off of you. I can't take my mind off of you.
Ist immer wieder ein Gänsehautsong. Damien Rice, The Blower's Daughter. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Es gibt ein neues Literaturformat der ARD. Also Literaturformat, das heißt Literatur zum Angucken. Und Erfolgsautorin Helene Hegemann präsentiert das. Das Format, die Sendung, sie heißt Long Reads. 3 Folgen gibt's seit dieser Woche in der ARD Mediathek. Und Anja Kaspari hat sich darüber mit Helene Hegemann in einem Berliner Café unterhalten.
Helene Hegemann ist ein entspannter, ruhiger Mensch. Sie lässt sich Zeit. Das verrät schon der Titel ihrer Sendung.
Longreads bezeichnet lange, lange, lange Zeitungsartikel, die sich einem Thema intensiver widmen, als es so eine 10-zeilige Spalte tut oder so.
Die erste Regel ist, Helene Hegemann lädt nur Gäste ein, die sie spannend findet. Zum Beispiel die Boxerin Saina Nassar, den Bestsellerautor Thilo Mischke oder die Journalistin Samira El-Wazil.
Und die zweite Regel ist, dass die Person, die mich interessiert, so impulsiv wie möglich ein Buch vorschlägt, über das sie sich gerne unterhalten würde.
Dabei muss es keine Neuerscheinung sein.
Nein, auf gar keinen Fall. Sie können auch vergriffen sein, sie können auch Megaseller sein und 15 Millionen Mal schon verkauft worden sein.
Wie die berühmte Graphic Novel Maus von Art Spiegelman, die Samira El-Wazil mitbringt und die Anlass ist, sich über den heutigen Antisemitismus zu unterhalten. Helene Hegemann lässt ihren Gästen viel Freiraum. Oft geht es weg von den Büchern, hin zum Persönlichen.
Ich finde es auch ganz schön, dass sich eine gewisse Intimität einfach in der Begegnung hergestellt hat. Wir haben mit 2 freien Kameras gedreht, eher dokumentarisch, 7-8 Stunden am Stück uns unterhalten können. Das heißt, es ist ein entgegengesetztes Format zu denen, in denen 5 Leute eine Stunde lang auf Stühle gesetzt werden, ausgeleuchtet werden und dann sollen sie loslegen.
Mit dem literarischen Quartett hat Longreads wirklich nichts zu tun. Hier ist es eher die Umkreisung des Themas eines Buches anhand der persönlichen Geschichte des Gastes. Und zwischendrin sieht man Helene mit ihrer Redakteurin Lena Brasch immer wieder rauchend vor dem jeweiligen Restaurant stehen.
Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, so ein bisschen 70er-Jahre-Radioshows, in denen sich über Stunden irgend so ein Gelaber ausbreiten kann, zu imitieren, anstatt jetzt niedrigschwellig modernes Fernsehen zu machen. Das ist nicht der Grund dafür, warum wir rauchen, aber es ist der Grund dafür, dass erlaubt war, zu rauchen.
Als wenn Helene Hegemann brav auf Erlaubnis warten würde. Ihre Hauptcharakterzüge,
Direktheit und eine Angstfreiheit,
hat sie sich hart erarbeitet. Ihr mit 18 Jahren veröffentlichter Debütroman Axolotl Roadkill war eine Sensation, aber eine missverstandene.
Also ich bin da angetreten mit einem sehr nischigen, experimentellen Prosabuch, von dem ich gedacht hätte, das lesen vielleicht 3000 Leute und die Hälfte schmeißt es verärgert in die Ecke.
Dann aber lasen es Hunderttausende. Der Hype um sie nahm ein jähes Ende, als rauskam, dass sie Zitate nicht angegeben hatte. Erst wurde sie hochgeschrieben, dann wieder zerstört. Sie nimmt es inzwischen positiv.
Ich glaube, es ist nicht das Allerschlechteste, wenn man sehr früh sehr großen Erfolg hat, dass man die andere Seite der Medaille auch direkt hinterhergeschossen kriegt, einfach um sich irgendwie wieder natürlich auszutarieren.
Unnatürlich austariert, also im Gleichgewicht mit sich selbst, ist Helene Hegemann, die Autorin, die das neue Literaturformat, die Sendung Long Reads, präsentiert. Ab sofort zu finden in der ARD Mediathek und bei ARD Kultur. Eine Folge, 38 Minuten.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Und unser Gedicht heute kommt von Maja Gille, Malerin, Musikerin und Autorin mit mehreren Buchveröffentlichungen. Sie liest das Gedicht »Zeichne mir ein Kind« und das stammt aus dem Gedichtband »Seit Tagen warte ich in den Sarotti-Höfen«, erschienen im Leipziger Literaturverlag.
»Zeichne mir ein Kind«. Die Ärztin zwinkert. Ich kann mit der Augenklappe nicht antworten. Ich lächle, sie freut sich, ich male es. Schuhlos, haarlos, nackt. Mich ohne sie, mich ohne dich, mich ohne alles. Ich bin es nicht. Sie weiß es nicht. Bin ich ein Kind, bin ich frei. Eine zerbrochene Liebe bringt immer viele Gedichte ein. Die Ärztin weiß das nicht. Sie schaut mir zu und lobt. Aus einem unsicheren Hafen wächst in den Ferien Schilf, denke ich. Sie nickt. Eine zufriedene Amtsärztin. Du kannst noch nicht zur Schule gehen. Aufenthalt am Meer, sagt sie. Mein Auge tränt in der Ruhigstellung. Beim Zeichnen schaffe ich immer, medizinisches Personal für mich zu gewinnen. Du warst ein zufriedener Geliebter. Ich blickte freundlich, als du gingst. Mein attestiertes Lächeln. Ich bin ein braves Mädchen.
The clouds doesn't last all day.
Das war George Harrison und das war's mit der Stunde Literatur. Danke fürs Dabeisein, sag ich, Katrin Schumacher. Und nächste Woche geht's übrigens mit Britta Selle mal wieder rund um Kinder- und Jugendbücher. Ich sag Ahoi, gutes Lesen und ein bisschen was Warmes gibt's jetzt zum Schluss dieser Aprilwettersendung. Kari Kari mit Summer Sun.